Jesus ist überraschend anders. Generell, Gott ist irgendwie so oft überraschend anders. Und das ist ja auch gerade so unsere aktuelle Predigtreihe, da wollen wir heute weitermachen. Jesus überraschend anders. Wer freut sich schon drauf? Ja, yeah, also ich freue mich auch richtig drauf. Ich finde, das ist so ein cooles Thema. Und wie schon letzte Woche werden wir uns auch heute wieder einen Filmausschnitt gemeinsam angucken aus der Serie The Chosen. Ich habe heute so einen Zusammenschnitt mitgebracht, der auf dem Bibeltext von Johannes 5 so aufbaut, die Heilung von einem Mann am Teich Bethesda. Und bisher hatte ich noch gar nicht so den persönlichen Bezug zu dieser Geschichte, ehrlich gesagt. Aber so, wenn man das auch gleich anguckt, diesen Filmausschnitt, das ist echt eine total bewegende und berührende Geschichte. Da steckt so viel mit drin. Und ja, ich finde, wir werden da richtig gut mit reingenommen, so in diesen Bibeltext, in das Wunder, das dort passiert ist, aber auch so in die ganzen Begebenheiten, in die ganze Geschichte außenrum. Also es macht auch richtig Spaß, sich das anzugucken. Und ich finde, wenn wir dann gleich nachher auch den Bibeltext lesen, dann ist das alles gleich nochmal so viel lebendiger. Und genau, wir werden auch gleich Nathanael wiedersehen. An den erinnert ihr euch vielleicht noch von der Predigt letzte Woche. Der hat sich Jesus und den Jüngern angeschlossen. Der ist jetzt mit am Start. Den treffen wir gleich wieder. Ja, was für eine Geschichte. Total krass, oder? Ja, lass uns jetzt nochmal gemeinsam auch so mit diesen Bildern im Hinterkopf in den Bibeltext reinschauen. Wir können das Ganze nachlesen in Johannes 5. Und wie auch schon letzte Woche bei der Geschichte von Nathanael, wird uns auch diese Geschichte hier nur vom Evangelist Johannes erzählt. Wir haben ja 4 Evangelien, das wissen sicherlich die meisten. Und ja, jeder Evangeliumschreiber hat so seinen eigenen Schwerpunkt, den er setzt mit seinem Evangelium, was ganz natürlich ist, weil jeder so seinen eigenen Hintergrund hat und sich an einen anderen Leserkreis wendet. Und deshalb hebt jeder eben auch unterschiedliche Dinge hervor. Und genau, ich finde, das macht das Ganze auch irgendwie so authentisch. Also beispielsweise Matthäus, der schreibt an Judenchristen und ihm war es deshalb sehr wichtig, Jesus als den verheißenen Messias darzustellen. Markus, der schreibt an Heidenchristen, da ist es eher so das Thema, dass Jesus der gehorsame und leidende Knecht Gottes ist. Lukas, der hebt so Jesus als Retter hervor. Und Johannes, der geht jetzt in vielem nochmal so ganz andere Wege als die anderen drei, auch so im ganzen Stil, in seinem Aufbau, der hat auch irgendwie andere Quellen, wie eben, dass er diese Geschichte zum Beispiel erzählt. Und ihm geht es darum, Jesus als den Sohn Gottes darzustellen. Darum geht es ihm in seinem gesamten Evangelium, so wirklich die Göttlichkeit von Jesus hervorzuheben. Und darum geht es ihm eben auch hier in dieser Geschichte aufzuzeigen und klarzumachen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wir lesen mal in Johannes 5 ab Vers 1. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. Ja, wenn man alles vom Ablauf her so ein bisschen rekonstruiert, dann liegt es tatsächlich sehr nahe, so wie wir es gerade auch im Film gesehen haben, dass es sich bei diesem Fest um das Laubhüttenfest handelt. Und das war ja sehr schön auch so dargestellt und rübergebracht, was es damit auf sich hatte, was das für die Juden für eine Bedeutung hatte und so weiter. Darum möchte ich an dieser Stelle auch nicht weiter drauf eingehen. Und ja, was wir einfach hier mitkriegen aus diesem Text ist, dass Jesus, so wie es üblich war, zu diesem Fest zusammen mit seinen Jüngern nach Jerusalem hinaufging, hinaufgepilgert ist. Warum hinauf? Weil egal von welcher Richtung man kam, Jerusalem liegt so hoch, man muss da immer irgendwie rauf. Und jetzt kommt hier eine sehr genaue Ortsangabe in Vers 2. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit 5 Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. Das Schaftor, das weiß man, das liegt im Norden der Stadt und es heißt, dass dort ganz in der Nähe eben diese Teichanlage war. Allerdings war es so, dass bis in das 19. Jahrhundert man diese Teichanlage so nicht gefunden hat. Also es war archäologisch nicht nachgewiesen. Und für Bibelkritiker war das natürlich so ein gefundenes Fressen. Naja, das sieht man mal, man darf das alles nicht so wörtlich nehmen. Auch dieser Text ist halt eher so symbolisch zu verstehen und so weiter. Dann, ich habe das auch nochmal nachgelesen, im Jahr 1888 stieß man bei Ausgrabungen, dann doch auf eine heiße Spur. Und man konnte schließlich im Zeitraum bis 1931, also noch gar nicht, noch keine 100 Jahre her, konnte man eine wirklich gewaltige Anlage dann nach und nach freilegen, 5000 Quadratmeter groß. Das war wohl teilweise unter bis zu 25 Meter unter Schuttschichten vergraben. Und man konnte die komplette Anlage so, wie sie uns auch beschrieben ist, mit 5 Säulen, Hallen und verschiedenen Teichbecken freilegen. Ich habe mal ein Foto dazu auch mitgebracht, wie das heute aussieht. Ich habe mich noch gefragt, ob wir wohl auf unserer Gemeinde Israel-Reise auch dort vorbeigekommen sind. Ich wusste es gar nicht mehr richtig, aber ein paar von euch nicken. Wir haben echt so viel gesehen. Wir haben gefühlt alles gesehen. Und bestimmt sind wir auch dort mal auf einen Sprung kurz gewesen. Also manche erinnern sich, so sieht es heute aus. Und das ist echt ein cooler Nachweis, dass die Bibel, dass die Evangelien, also wirklich, dass sie Hand und Fuß haben und echt vertrauenswürdig sind. Das ist also der Ort Bethesda, übersetzt Haus der Barmherzigkeit, weil man davon ausging, dass es hier im Wasser ja besondere Heilkräfte gibt. Und das ist auch der Grund, weshalb sich dort so viele kranke Menschen aufgehalten haben. Lesen wir in Vers 3 und 4. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Johannes erzählt das, ohne dass er an dieser Stelle jetzt weiter genauer auf den Teich und das Wasser und den Hintergrund dazu eingeht. Spätere Überlieferungen haben da teilweise noch was hinzugefügt. Also wenn ihr in eurer Bibel lest, dann kann es sein, dass da so mit Sternchen noch so ein bisschen was eingefügt ist. Dass dort noch eingefügt ist, dass man davon ausging, dass sich das Wasser dort manchmal bewegt hat und es dann darum ging, als Erster möglichst ins Wasser zu kommen, um geheilt zu werden. Da gibt es natürlich jede Menge Theorien dazu und Spekulationen, warum und wie und was. Aber letztendlich ist das wohl alles auch gar nicht so wichtig, denn Johannes geht es hier in diesem Bericht auch gar nicht weiter um den Teich und um das Wasser und um die Heilkräfte darin und sowieso, sondern es geht ihm um den Mann, um den jetzt gleich, von dem gleich geschrieben wird, und es geht ihm um Jesus und um das, was Jesus dort getan hat. Da lesen wir mal weiter ab Vers 5. Unter ihnen, also den vielen kranken Menschen, war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Seit 38 Jahren krank, das ist eine ganze Menge. Wenn man selber mal sein Alter so zurückrechnet, wie alt man vor 38 Jahren war, puh, seither ist eine Menge passiert, oder? Das ist eine ganz schöne Ecke her, 38 Jahre. Und auch ja, für diesen Mann in der Zeitrechnung muss es ja so gewesen sein, dass er schon vor Christus quasi krank gewesen ist, also schon bevor Jesus geboren wurde. Ein echt ja, krasses Schicksal, ein richtiges Elend. Auch in der damaligen Zeit, wo es sowas wie Sozialsystem oder Krankengeld oder irgendwas nicht gab. Also krank zu sein, bedeutete wirklich völlig abhängig zu sein von der Versorgung der Familie oder von anderen. Und wenn einen die Familie nicht versorgen konnte, dann war man als Bettler auf der Straße. Und jetzt kommt Jesus ins Spiel und wir lesen ab Vers 6. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Jesus sieht ihn. Er sieht hier nicht nur die Masse und die vielen kranken Menschen, sondern er sieht ihn. Ganz genau und ganz persönlich ihn. Kommt euch das bekannt vor von letzter Woche, wo es auch hieß, so dass Jesus Nathanael gesehen hat, ich sah dich unter dem Feigenbaum. Jesus, er sieht so oft das, was Menschen gar nicht so sehen. Er sieht ins Verborgene, er sieht viel mehr. Und er sieht diesen Mann und er fragt ihn, willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Bisschen vielleicht eine seltsame Frage erstmal. Und naja, auch ein steiler Einstieg ins Gespräch. Nichts damit, erstmal ein bisschen Smalltalk und ach, das Wetter heute und so. Oder wie wir vielleicht irgendwie ein Gespräch anfangen würden. Aber ja, sofort sind sie mittendrin in der Thematik. Und der Kranke antwortete, Vers 7, Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Ja, so viel zum Ort der Barmherzigkeit, ein Wettrennen der Kranken, um jeweils als Erster im Teich zu sein. Ja, und hier kommt eben so diese ganze Not und diese ganze Verzweiflung von dem Mann zum Ausdruck. Zum einen wirklich die Not der Krankheit, aber auch, finde ich, so die Not der Einsamkeit, die er hatte. Er sagt, ich habe niemand, der mir hilft. Wie muss das sein, zu sagen, ich habe niemand, der für mich da ist. Keiner, der mich sieht, keiner, der mich im Blick hat, keiner, der mich unterstützt. Aber Jesus hat ihn gesehen, Jesus hat ihn im Blick. Und ja, was macht Jesus jetzt? Interessanterweise geht Jesus überhaupt nicht näher irgendwie auf den Teich und auf das Wasser ein. Er geht auch gar nicht näher auf die Antwort von dem kranken Mann ein, sondern er spricht nur diesen einen Satz. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Steh auf, nimm deine Matte und geh. Und es heißt, im selben Augenblick war der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging. Jesus spricht nur diesen einen Satz. Und das, was 38 Jahre lang nicht möglich war, das geschieht vom einen auf den anderen Moment. Der Mann steht auf, der Mann kann gehen. Er war gesund im selben Augenblick. Wie großartig, unvorstellbar großartig ist das. Vom Glauben des Mannes wird uns hier nichts berichtet. Er kannte Jesus noch nicht mal, wusste noch nicht mal seinen Namen. Ja, das hat sich alles später für ihn dann so aufgedröselt. Aber in diesem Moment, er hat irgendwie ja, sich drauf eingelassen. Er hat reagiert, dieser Mann, und er erlebt dieses großartige Wunder, auf das er ein Leben lang gehofft hat. Er wird geheilt. Allerdings auch irgendwie so ganz anders, als er das sich das ursprünglich vorgestellt hat. Warum anders? Weil Jesus überraschend anders ist. Jesus heilt diesen Mann, ohne dass er das Wasser dazu gebraucht, ohne dass das Wasser sich da irgendwie bewegen musste dafür. Und er heilt diesen Mann, obwohl Sabbat war. Und das mit dem Sabbat ist so eine Sache, die ja, sich hier an die Heilungsgeschichte direkt anschließt und ganz eng damit verwoben ist. Und ich lese einfach mal weiter die nächsten Verse, von die so direkt sich in diese Geschichte dann anschließen, bis Vers 18. Der Tag, an dem das geschah, war ein Sabbat. Deshalb wiesen die führenden Männer des jüdischen Volkes den Mann, der geheilt worden war, zurecht. Heute ist Sabbat, da ist es dir nicht erlaubt, deine Matte zu tragen. Also es war so die ordnungsgemäße Verwarnung, die musste auch vorhergehen, damit man jemand später dann bestrafen konnte und so weiter. Er entgegnete, der, der mich gesund gemacht hat, hat zu mir gesagt, nimm deine Matte und geh. Und wer ist dieser Mann, fragten sie, wer hat zu dir gesagt, nimm deine Matte und geh? Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war unbemerkt in der Menschenmenge verschwunden. Später traf Jesus den Mann im Tempel wieder. Du bist jetzt gesund, sagte er zu ihm. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als was du bis jetzt durchgemacht hast. Klare Ansage. Der Geheilte ging zu den führenden Männern zurück und berichtete ihnen, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Von da an begannen die führenden Männer des jüdischen Volkes, Jesus zu verfolgen, weil er solche Dinge am Sabbat tat. Aber Jesus sagte zu ihnen, mein Vater hat bis heute nie aufgehört zu wirken, und weil er wirkt, wirke auch ich. Das brachte sie noch mehr gegen ihn auf. Sie waren jetzt entschlossen, ihn zu töten, denn er hatte nicht nur die Sabbatvorschriften missachtet, sondern darüber hinaus Gott seinen Vater genannt und sich damit Gott gleichgestellt. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das so lest, hört oder wenn man das so sieht. Also ich finde, das wirkt alles irgendwie so skurril. Ja, da ist ein Mann, der geheilt wird, nach 38 Jahren von seiner Not, von seinem Elend befreit wird. Und dann sind da Menschen, die sich kein bisschen mitfreuen, die nur an den Sabbat denken in dem Moment. Nur an Regeln, Gesetze, Gebote. Und Menschen, die so fromm sind, dass sie bereit sind, Jesus zu verfolgen und zu töten. Wie kann das sein? Was steckt da dahinter? Ich glaube, wichtig ist, sich auf jeden Fall bewusst zu machen, dass das Sabbatgebot, keine Kleinigkeit war für die Juden, sondern wirklich eins der ganz wesentlichen Gesetze. Es war was, was Gott ihnen durch Mose aufgetragen hat, dass sie den Sabbat heiligen sollen. Und ja, auch die Propheten, Jesaja, Jeremia und so weiter, die nehmen da ganz klar Bezug drauf und heben das immer wieder auch hervor, dass es wichtig ist, den Sabbat zu heiligen. Viele Rabbiner sind davon ausgegangen, dass es einen ganz engen Zusammenhang gibt zwischen dem Halten von Sabbat und dem Kommen des Messias. Die haben gelehrt, und das kann man nachlesen in so rabbinischen Schriften, dass es da zum Beispiel heißt, wenn Israel nur ein einziges Mal den Sabbat wirklich halten würde, würde der Messias kommen. Also sie haben da ganz viel Hoffnung auch drauf gesetzt, dass das total wichtig ist und dass man damit wirklich was bewirken kann. Und so hatten die Schriftgelehrten ein ganzes Regelwerk dazu auf den Weg gebracht, was am Sabbat erlaubt, was verboten ist. Und ja, ist ja auch bis heute noch ein wirklich großes Thema, auch in Israel. Aber warum heilt Jesus jetzt ausgerechnet am Sabbat? Er hat doch auch sonst jüdische Traditionen geschätzt und hochgehalten, zum Beispiel mit diesem Laubhüttenfest. Ja, hat er voll mitgemacht, war Jesus mittendrin dabei. Jesus erklärt uns seine Motivation in Vers 17. Und ich finde, das ist so ein ganz zentraler Satz. Können wir gerade nochmal einblenden. Für mich wirklich auch so ein Schlüsselvers in dieser Geschichte. Mein Vater hat bis heute nie aufgehört zu wirken. Und weil er wirkt, wirke auch ich. Ich habe am Anfang schon erwähnt, dass es Johannes in seinem Evangelium darum geht, hervorzuheben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und genau das wird auch hier wieder deutlich. Jesus handelt, was den Sabbat angeht, die Vorschriften angeht, nicht irgendwie eigenmächtig und so ganz beliebig, als würde es halt alles keine Rolle spielen oder sogar trotzig, Hauptsache dagegen, sondern er klingt sich ja als Sohn Gottes in das Werk seines Vaters ein. Er begründet es mit seiner Gottessohnschaft, was er tut. Wie ist das bei Gott? Jesus sagt, mein Vater hat bis heute nie aufgehört zu wirken. Ich meine, Gott hat die Welt geschaffen an 6 Tagen und am 7. Tag hat Gott geruht. Er hatte einen Ruhentag, das war Ruhetag, das war Teil seiner Schöpfungsordnung. Aber wohlgemerkt vor dem Sündenfall, als alles sehr gut war, als alle Werke vollendet waren, da hat Gott geruht. Aber dann kam der Sündenfall und nichts war mehr sehr gut. Und seither, so verstehe ich es, seither ist Gott am Wirken. Seither arbeitet Gott an seinem Heilsplan, an seinem Erlösungswerk. Unaufhörlich arbeitet Gott daran, Menschen mit sich zu versöhnen, Menschen ja, mit seiner Liebe, mit seiner Gnade zu erreichen. Selbst am Sabbat. Das ist mein Verständnis davon. Gott arbeitet pausenlos daran, Menschen mit seiner Liebe zu erreichen, Menschen mit sich zu versöhnen. Mein Vater hat bis heute nie aufgehört zu wirken und weil er wirkt, wirke auch ich. Das heißt, Jesus klingt sich ein mit seinem ganzen Leben bis hin zum Kreuz in das Werk seines Vaters. Er ist der Sohn Gottes und er ist gekommen, um Menschen mit Gott zu versöhnen, um Menschen Heil und Leben zu bringen. Und Heilung, übernatürliche Heilung, das ist immer auch so ein Vorgeschmack auf das Heil und auf die Ewigkeit, die uns bei Gott erwartet. Heilung ist ein sichtbares Zeichen vom Reich Gottes, das in Jesus angebrochen ist. Mein Vater hat bis heute nie aufgehört zu wirken. Und weil er wirkt, wirke auch ich. Und wisst ihr, ich glaube, das dürfen wir wirklich erwarten und mitnehmen, auch für unser Leben, auch für unseren Alltag, auch für unsere Herausforderungen. Und vielleicht gibt es in deinem Leben aktuell eine Sache oder vielleicht schon seit längerem, vielleicht seit Jahren, womöglich seit Jahrzehnten, eine Sache, ja, wo du an deine Grenzen stößt, die du alleine nicht lösen kannst, eine Sache, unter der du vielleicht echt leidest. Es kann eine Krankheit sein, körperlich oder seelisch. Es kann eine Sache sein, die dich im übertragenen Sinn auch irgendwie lähmt, wo du einfach blockiert bist und ja, nicht vorankommst in diesem Punkt, dass es eine Sache ist, die dich immer wieder niederdrückt. Vielleicht gibt es eine Sache, wo du wirklich weißt, hey, ich brauche da ein Wunder Gottes. Ich brauche hier das Eingreifen Gottes. Und du darfst wirklich heute Morgen ganz neu Glauben und Vertrauen fassen, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass ihm, dem Sohn Gottes, alles möglich ist. Und das dürfen wir wirklich mitnehmen aus dieser Geschichte, die uns hier erzählt wird. Gott ist am Wirken. Jesus ist am Wirken bis zum heutigen Tag. Mein Vater hat bis heute, und das ist auch unser heute, nie aufgehört zu wirken. Und weil er wirkt, wirke auch ich. Jesus ist in unserer Mitte am Wirken. Und weißt du, Jesus sieht dich. Er sieht deine Situation. Und du kannst ihm vertrauen. Ja, es kann gut sein, dass er anders wirkt und anders handelt, wie wir uns das vorstellen. Was er tut und wie er es tut und wann er es tut, das passt vielleicht nicht immer so ganz in unsere Vorstellung, in unser Schema hinein. Wir haben so unsere Sicht der Dinge, unser menschliches Denken, unsere Vorstellung. Aber Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist Gott und er ist überraschend anders. Ich glaube, es wird immer ein Stück weit offene Fragen in unserem Leben geben. Sachen, auf die wir nicht die klare Erklärung oder Antwort drauf haben. Auch diese Geschichte, sie wirft ja wirklich auch einige Fragen auf. Das Timing von Jesus, warum erst nach 38 Jahren, warum wurde der Mann nicht schon früher geheilt? Und was ist eigentlich mit all den anderen Menschen, die dort auch am Teich waren? Warum, da wird uns gar nichts erzählt, dass die auch geheilt wurden, was ist denn mit denen? Auf vieles gibt es nicht so die einfache und die klare Antwort. Aber was wir sehen ist, Jesus hatte diesen Mann im Blick. Und er greift ein auf seine Weise und zu seinem Timing. Und du darfst wissen, genauso sieht Jesus auch dich, hat Jesus auch dich im Blick. Und ja, er meint es wirklich gut mit dir. Machen, wenn du magst, darfst du gerne oder das Lobpreisteam schon mal ein bisschen hochkommen, schon mal ein bisschen im Hintergrund spielen. Und ja, ich möchte einfach, dass wir uns jetzt eine Zeit nehmen, wo wir nochmal so gemeinsam auch ins Gebet gehen, wo wir vor Gott kommen. Ich möchte gerne mit uns beten für jeden, der Gottes Eingreifen braucht, für jeden, der ja vielleicht auch Heilung braucht, körperliche Heilung, seelische Heilung, der sich in irgendeinem Bereich irgendwie wie gelähmt fühlt. Und ich möchte auch beten heute Morgen für jeden, der Jesus noch nicht persönlich kennt und ja, der einfach auch mit Jesus in Verbindung kommen möchte. Lass uns doch mal gemeinsam aufstehen, so gemeinsam vor Gott kommen, gemeinsam in die Gegenwart Gottes noch mal ganz bewusst auch treten. Halleluja. Ist die Heilung ist oft so ein großes und so ein wichtiges Thema in unserem Leben. Verständlicherweise zu Recht. Aber Jesus spricht so oft darüber und auch in diesem Text ja, deutet er es an, dass die größte und dass die wichtigste Sache nicht die Heilung ist, sondern das Heil. Die Frage, wo wir unsere Ewigkeit verbringen werden. Wir dürfen ganz fest glauben, dass Jesus in unserem Leben Dinge heil machen möchte. Aber er will nicht nur unser Heiler sein, sondern er will unser Heiland sein. Und er will, dass wir ihn nicht nur als Heiler suchen, sondern dass er wirklich der Heiland für uns sein darf. Dafür ist Jesus auf die Erde gekommen. Dafür ist der Sohn Gottes ans Kreuz gegangen, um uns mit Gott zu versöhnen. Und so möchte ich einfach fragen, während wir alle die Augen geschlossen haben und ja, das wirklich so ein ganz persönlicher Moment jetzt auch ist, gibt es hier Menschen, die sagen, ich möchte heute Morgen ganz bewusst mein Herz für den Heiland öffnen. Ich möchte Jesus in mein Leben einladen, den Sohn Gottes. Ich möchte das annehmen, dass er für meine Schuld ans Kreuz gegangen ist. Dann kannst du jetzt in diesem Moment wirklich so diese Herzensentscheidung treffen. Jesus, ich lade dich in mein Leben ein. Ich nehme an, was du für mich am Kreuz vollbracht hast. Ich nehme das an und ich möchte wirklich ja, in Verbindung, in Beziehung mit Gott treten. Mach das fest in deinem Herzen und ja, lass nachher gerne nochmal auch persönlich mit dir beten, mach das wirklich fest. Das ist die größte und die wichtigste, die zentralste Sache in unserem Leben, dass wir Jesus, dem Heiland, wirklich Raum in unserem Herzen, in unserem Leben geben. Und ich möchte auch fragen, hey, gibt es hier Menschen, die sagen, ich brauche wirklich das Eingreifen Gottes, das Eingreifen Jesu, das Wirken Jesu in meinem Leben? Gibt es einen Bereich, wo du wirklich sagst, hey, da brauche ich wirklich ein übernatürliches Wunder, eine Berührung von Jesus, ein Wort von Jesus? Vielleicht bist du körperlich am Leiden, seelisch am Leiden oder wie gesagt, es gibt Sachen, die dich lähmen. Wenn du hier bist, dann öffne dein Herz wirklich für Berührung von Jesus. Und Jesus, wir beten gemeinsam, dass du wirklich hier in unserer Mitte Wunder tust. Dass Wunder passieren durch dein Wirken, durch Worte, die von dir ausgehen, durch Berührungen, die von dir ausgehen, dass wirklich Durchbrüche geschehen in einzelnen Lebenssituationen. Zu deiner Ehre, Jesus, verherrliche du dich, zeig du, dass dein Reich angebrochen ist, als Zeichen deiner Herrschaft, Jesus. Lass du Wunder, lass du Heilungen in unserer Mitte heute passieren, denn du bist heute am Wirken. Und Jesus, ich bete, dass du wirklich unsere Herzen erreichst mit ganz viel Frieden von dir, mit einem ganz großen Vertrauen auf dich, dass du der Sohn Gottes bist und dass wir nicht verkrampft sind und fixiert sind auf unsere Vorstellungen, wie du wirkst und wann du wirkst, sondern dass wir wirklich wissen, du siehst uns und du bist am Wirken. Und Jesus, ich bete auch, dass wir hier in unserer Gemeinde wirklich, dass es wirklich so ein Haus der Barmherzigkeit ist, ein echtes Haus der Barmherzigkeit, weil du am Wirken bist, weil du da bist mit deiner Barmherzigkeit, aber auch, weil wir barmherzig miteinander umgehen, weil wir einander im Blick haben, wo nicht jeder nur an sich selber denkt und auf sich selber schaut, sondern wo wir uns gegenseitig unterstützen, uns gegenseitig tragen und uns gegenseitig im Glauben stark machen. Ja, Jesus, wir wollen dich wirklich ehren und preisen, weil du der Sohn Gottes bist. Wir ehren dich als den Sohn Gottes, dem alles möglich ist. Amen.